und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist Kalenderwoche 16 und die Welt bleibt aus den Fugen. Hier spricht Kiew, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Andreas Niesmann und ich melde mich heute hier direkt aus der Ukraine, aus einem der aktuellen Kriegsgebiete dieser Tage. Und ich begrüße Sie zu unserer ersten Podcast-Folge live aus der Ukraine und gemeinsam holen wir jetzt die deutsche Hauptstadt dazu. Ich rufe Berlin, ich rufe meinen Kollegen Steven Geier.
Hallo liebe Hörer, hallo lieber Andreas, das ist ja prima, dass das klappt. Ich freue mich, dass die Leitung steht. Wie geht's dir da? Was machst du in Kiew?
Ich sitze hier gerade in meinem Hotelzimmer und podcaste mit dir. Und was mache ich hier? Ich begleite den deutschen Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck, der überraschend, zumindest für die Öffentlichkeit, wir Journalisten haben es ein bisschen vorher gewusst, auf eine Auslandsreise aufgebrochen ist nach Kiew hier in die ukrainische Hauptstadt. Und wir fahren auch noch nach Moldau.
Aber es haben ja nur die wenigen Journalisten gewusst, die mitreisen, also du und die Kollegen, die jetzt da in der Ukraine sind. Uns andere hat es ja überrascht und insofern eins der spannenden Themen dieser Woche und wir reden diese Woche im Podcast über folgende Themen.
Droht der russische Sieg?
Die Ukraine beklagt sich über fehlende Waffen und schwindende Solidarität, was Wirtschaftsminister Habeck ihr bei seinem Vorortbesuch zu bieten hat. Hören wir gleich von Andreas.
Droht der Flächenbrand in Nahost?
Nach dem iranischen Großangriff fürchtet die Welt, dass der Konflikt zwischen Iran und Israel weiter eskaliert.
Droht den Geiseln das Vergessen?
Erster Krieg in Gaza, dann der Beschuss aus dem Iran. Wie wichtig sind Israel und der Welt die Verschleppten der Hamas noch? Wir haben mit einem der Angehörigen gesprochen.
Und droht die grüne Kampfabstimmung?
Annalena Baerbock und Robert Habeck verschärfen ihr Ringen um die grüne Kanzlerkandidatur wieder. Wer darf dieses Mal antreten? Es war eine volle Woche wie selten zuvor. Die CDU überarbeitet ihr Grundsatzprogramm. Bernd Höcke steht in Halle vor Gericht und der Generalbundesanwalt hat zum Ende der Woche zwei Russlanddeutsche festnehmen lassen, die der Spionage verdächtigt werden, angeblich sogar Sabotageakte mit Sprengstoff in Deutschland geplant haben. Aber es sind eindeutig die außenpolitischen Nachrichten, die diese Woche bestimmt haben. Andreas ist in der Ukraine, also fangen wir natürlich genau mit dem Thema an. Aber erzähl doch erstmal, mit wem und warum reist Robert Habeck da überhaupt gerade durch die Ukraine? Was verspricht er sich denn davon?
Naja, Robert Habeck ist ja Wirtschaftsminister und Vizekanzler und reist quasi in beiden Funktionen hier in die Ukraine. Also einerseits geht es natürlich immer darum, wenn der Wirtschaftsminister verreist, dass man auch wirtschaftliche Kontakte knüpft, dass man Türen aufmacht, dass man Geschäfte einstiehlt und im Fall der Ukraine, aber jetzt natürlich besonders wichtig, geht es auch darum, eine Solidaritätsadresse, sagen wir mal, an dieses Land zu übermitteln. Die Lage ist ja doch in den letzten Wochen und Monaten deutlich dramatischer geworden. Also die russischen Luftangriffe werden immer heftiger an der Front, wendet sich das Blatt zugunsten der Russen. Es gibt eine große, große Überlegenheit bei Artilleriemunition. Der Westen kommt nicht hinterher, richtig das nachzuliefern für die Ukraine. Und also in dieser ganzen Gemengelage hat man sich überlegt, im Wirtschaftsministerium, im Vizekanzleramt, wenn man so sagen will, dass jetzt ein Besuch hier not tun würde. Wer ist dabei? Es ist eine kleine Wirtschaftsdelegation mit. Das sind ein paar CEOs, ein paar Manager, größtenteils aus der Energiewirtschaft. Dazu muss man wissen, dass jetzt bei diesen Luftangriffen wahnsinnig viel Energieinfrastruktur kaputt gemacht worden ist in den letzten Wochen hier. Also da geht's halt auch darum, wie kommt die Ukraine stromsicher, energiesicher durch den Sommer und vor allen Dingen den Winter. Und es sind dabei Leute aus der, das ist naheliegend, Rüstungsindustrie.
Aber es war natürlich schon politisch überraschend, dass der Vizekanzler da jetzt hinfährt, nicht der Verteidigungsminister, der in der jetzigen Lage vielleicht gefragt wäre. Macht der Habeck da jetzt das Gegenprogramm, so eine Nebenaußenpolitik zur SPD?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen so. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und zu sagen, er macht auch noch ein bisschen Nebenaußenpolitik neben der Außenministerin. Da kommen wir ja vielleicht später im Laufe der Folge noch drauf. Aber es ist tatsächlich so, die Grünen sind am stärksten. Sie haben dieses, also sie sind die entschlossensten Unterstützer der Ukraine in der Bundesregierung. Ich glaube, daran gibt es wirklich gar keinen Zweifel. Also Lindner steht ja wegen der Finanzen so ein bisschen auf der Bremse. Die SPD aus den hier schon oft besprochenen Gründen, dass man sich da eine stärkere Betonung auch auf Friedensinitiativen wünscht. gewünscht und dass man natürlich auch immer noch als Sozialdemokrat irgendwie dann doch so ein Grundverständnis für Russland hat oder so die Trümmer der Ostpolitik, die letzten Verbliebenen noch retten will von Willy Brandt. Da sind die Grünen wirklich anders unterwegs. Das gilt für Habeck wie für Baerbock und sagen wir mal, die Unterstützung der Ukraine durch Deutschland wird bei den Grünen, glaube ich, am kompromisslosesten und am weitreichendsten gedacht. Hm.
Jetzt sagt man ja in solchen Situationen immer, der Minister wollte sich einen eigenen Eindruck vor Ort verschaffen, sind also die gängigen Floskeln. Jetzt erzähl du doch mal, welche Eindrücke habt ihr denn vor Ort? Wie ist es denn?
Es ist irgendwie eine merkwürdige Situation, muss man sagen. Also du hast es ja schon eben angedeutet, es wurde vorher ein großes Geheimnis um diese Reise gemacht. Wir wurden alle zur Verschwiegenheit verdonnert. Man durfte mit niemandem darüber reden. Selbst innerhalb der Redaktion habe ich das ja nicht an die große Glocke gehängt. Wir mussten uns verpflichten, dass wir während der Anreise keine Fotos machen und die irgendwie twittern oder bei Instagram oder auf sonstigen sozialen Plattformen.
Da haben ganz viele Journalisten aus der Hauptstadt gleich abgesagt unter den Bedingungen.
Ja, genau, auch die Einwahl mit der deutschen SIM-Karte ins ukrainische Handynetz sollten wir aufpassen und so. Es gab also ganz viele Stellen, wo Sicherheitsstandards da waren, die wir eigentlich so nicht kannten. Die Anreise nach Kiew funktioniert normalerweise so und den Weg haben wir auch gewählt. Man fliegt in den polnischen Osten und nimmt an der Grenze einen Sonderzug der ukrainischen Staatsbahn. Das ist irgendwie so ein interessantes Ding, so ein bisschen ostig, bisschen uralt irgendwie mit so einem plüschigen Salonwagen, der viel zu klein ist eigentlich für so eine Delegation. Jeder einzelne von uns hatte dann so ein eigenes Abteil, wo man dann drin schlafen kann. Und dann fährt dieser Zug 11 Stunden nach Kiew. Also die ganze Nacht durch und heute Morgen hat uns dann der deutsche Botschafter beim Frühstück darüber informiert, dass es also die ganze Nacht einen landesweiten Luftalarm gab, der wohl auch nicht ohne war. Mhm. Also es gab 13 Drohnen, die die Ukraine angegriffen haben, die wurden alle abgeschossen von der ukrainischen Luftwaffe, aber das weiß man ja vorher nicht und es sollen wohl auch Ziele beschossen worden sein. Also wir haben, das muss ich dazu sagen, wirklich nichts davon mitgekriegt, aber das ist so ein bisschen weird oder so ein seltsames Gefühl. Also wenn du jetzt in Kiew bist, wir sind in einem sehr schicken Hotel untergebracht, da springt einem jetzt der Krieg nicht ins Auge, aber man sieht überall so Teile, dass es nicht normal ist. Also hier hängen überall Schilder, wo es zum nächsten Bunker geht, der ist hier irgendwie in der Tiefgarage. Wenn man draußen ist, hier ist der Michaelsplatz vor der Tür, da stehen so zerschossene, ausgebrannte Panzerwracks, kaputte Haubitzen rum, die die Ukrainer erobert haben. Kurz ein paar Meter weiter ist das Michaelskloster, da ist so eine berühmte Klostermauer, die ist wirklich voll gepflastert, getackert mit Bildern ukrainischer gefallener Soldaten. Da ist ein riesiges Meer von Blumen vor. Das ist wirklich auch beeindruckend, wenn man das sieht. Also wie viele Tote die Ukraine da schon gebracht hat, wie viele Menschen ihr Leben verloren haben in diesem Abwehrkampf. Und überall in der Stadt stehen dann so Panzersperren rum. Es ist eine seltsame Stimmung. Also man versucht hier das normale Leben zu leben und gleichzeitig weiß man, die Lage kann sich doch relativ schnell ändern. Es gab auch so eine Situation heute. Wir haben Gespräche geführt mit der ukrainischen Vizepremierministerin und danach machte Habeck ein Statement und auf einmal, wir kennen das in Berlin ja auch, irgendein Journalist macht sein Handy irgendwie nie aus und dann ist es immer peinlich, wenn das dann losgeht bei so einer Aufzeichnung. Aber hier ist es so, die haben alle so eine Alert-App, so eine Warn-App drauf und dann gingen die alle gleichzeitig los. Es war ein Höllenlärm und das hört auch erstmal gar nicht auf. Also da kommt da so eine Stimme und sagt Alert, Alert und blablabla. Wir gucken uns dann alle irgendwie irritiert an und dann sagt er halt eine Mitarbeiterin der ukrainischen Regierung, nee, das ist jetzt schon sicher. Der Krieg ist hier schon da, also er ist irgendwie permanent so da, aber es ist halt, trotzdem geht das Leben so weiter und das ist irgendwie schwer in Worte zu fassen, also es ist eine seltsame Situation.
Aber das ist, glaube ich, tatsächlich hauptsächlich in Kiew so, weil die halt diese gute Raketenabwehr haben, nur hast du es ja gesagt, da sind alle 13 Drohnen da abgefangen worden, es gab aber in dieser Woche eben auch im Rahmen dieser schweren russischen Luftangriffe eben auf zivile und soziale Infrastruktur auch tatsächlich Tote, 18 Tote im Norden der Ukraine in Tscherniw.
Tscherniw, genau. Und da kam diese Vize-Premierministerin und Wirtschaftsministerin, das ist die in Personalunion, Julia Sviridenko heißt sie, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die kommt daher und die hat es heute bei dem Treffen mit Robert Habeck auch gesagt, da konnten wir mal dabei sein, ein paar Minuten, das ist ja gar nicht so üblich eigentlich, dass wir Journalisten bei den Gesprächen auch dabei sind, aber den Auftakt konnten wir da mitkriegen und da hat sie das gesagt, dass es ihre Heimatstadt ist und das ist aus ihrer Sicht purer Terrorismus, der da stattfindet. Ne? Und natürlich kommt dann auch von den ukrainischen Politikern, von den Regierungsvertretern immer wieder die Forderung nach Luftabwehrwaffen. Und ganz interessant, Deutschland ist da mittlerweile, man kann schon fast sagen, führend, was Luftverteidigung angeht, also Flugabwehr. Es gibt ja einmal die Patriot-Systeme, das kennen wir alle noch aus die Älteren aus dem Irakkrieg. Die wurden ja damals in Kuwait und drumherum stationiert und das ist ein amerikanisches System, das die Bundeswehr auch hat und da sind inzwischen 3 geliefert worden und ein 4. ist jetzt kurzfristig beschlossen worden, ist unterwegs. Es gibt IRIS-T, das ist diese deutsche Entwicklung von Diehl, den Chef von Diehl haben wir hier auch mit, der dieses Ding verkauft Und der ist natürlich anpreist, aber die Ukrainer sind auch sehr begeistert davon. Und dann gibt's diesen alten Flakpanzer Gepard, auch von dem sind sie sehr begeistert. Also diese Trias habe ich hier heute gehört, die die Deutschen da geliefert haben, das bringt uns hier schon sehr weit nach vorne. Und es gibt hier so Umfragen innerhalb der ukrainischen Gesellschaft, was sie glauben, welches Land sie eigentlich am meisten unterstützt. Und klar, da sind die Amerikaner auf eins. Aber dann sind auch wir tatsächlich auf zwei und dann kommt ganz lange nichts. Das bildet dann ziemlich genau auch das ab, wie es in der Realität ist mit den Waffenlieferungen, zumindest wenn man sich die Total-Werte anguckt.
Ja, zugleich ist es ja so, dass es in Amerika jetzt bröckelt, die Unterstützung. Also die letzten Ukraine-Hilfen sind da nicht durch den Kongress gegangen. Da gibt es jetzt innerhalb der Republikanischen Partei dort regelrechte Kämpfe, die zum Zeitpunkt, wo wir sprechen, auch noch nicht ausgefochten sind. Und eben auch nach diesen 18 Toten, 60 Verletzten in Tscherniw, hat Zelensky gesagt, das wäre nicht passiert, sagt er dann danach, oder hat er bei Telegram verbreitet, es wäre nicht passiert, wenn die Ukraine ausreichende Luftverteidigungsausrüstung erhalten hätte. Er nimmt da den Westen schon ganz schön in die Verantwortung inzwischen. Wie geht da eigentlich Habeck mit um, dass eben da nicht genug kommt? Er kommt ja jetzt eigentlich ohne was Neues ankündigen zu können, oder?
Genau, es gibt die Ankündigung vom Wochenende, dass ein weiteres Patriot-System aus Deutschland geliefert werden soll, aber darüber hinaus hat er jetzt erstmal nichts. Man muss auch sagen, dass die Bundesregierung, die Bundeswehr relativ blank jetzt inzwischen sind, was diese Luftverteidigungsgeschichten angeht. Also da ist einfach auch schon wahnsinnig viel geliefert worden und ein bisschen braucht man auch noch selber. Ich glaube, wer Robert Habeck aufmerksam beobachtet und ihm auch zugehört hat in den letzten Jahren, der weiß ja, dass ihm das selber nicht genug ist, was Deutschland für die Ukraine tut. Er ist zwar sehr loyal zur Bundesregierung und kritisiert den Kanzler nicht öffentlich. Annalena Baerbock war da schon etwas mehr pushy, kann man sagen. Aber Habeck war ja im vergangenen Wahlkampf, hatte er ja selber mal eine Reise in die Ukraine unternommen, damals noch als Grünen-Chef. Und da hat er ja damals quasi in den Wahlkampf rein und kurz vorm Grünen Parteitag gefordert, man müsse der Ukraine zumindest Defensivwaffen liefern. Das war ja damals ein Riesenaufschrei. Ja. Baerbock hat das dann wieder einkassiert und so. Und am Ende hat er natürlich Recht behalten. Er hat die Ukraine letztes Jahr dann nochmal besucht. Da hat das ukrainische Präsidialamt nachher einen Mitschnitt des Gesprächs veröffentlicht. War man im Ministerium nicht so richtig begeistert. Und da hatte Habeck dem Selenskyj gesagt, er schäme sich dafür, dass die Waffenhilfe so spät angerollt sei. Wörtlich. Ne? Da hat Scholz dann sogar sich genötigt gefühlt, seinen Regierungssprecher da öffentlich widersprechen zu lassen. Also Habeck, glaube ich, ist da selber persönlich, was das angeht, eher auf der Seite Selenskys. Also insofern hat er da jetzt irgendwie argumentativ kein Problem. Er muss dann aber halt erklären, dass das leider irgendwie nicht so läuft, wie er sich das vorstellt oder dass er sich da einfach irgendwie mehr vorstellen könnte. Und ein zweiter Gedanke dazu vielleicht auch noch. Die Ukraine ist natürlich einfach auch ein riesengroßes Land. Ja, also der Selenskyj hat ja Anfang der Woche gefordert, nachdem die Israelis es geschafft haben, den Drohnenangriff des Irans quasi vollständig abzuwehren, dass man quasi in der Ukraine ein genau gleiches Luftverteidigungssystem brauchen würde wie die Israelis. Na, da muss man natürlich sagen, Israel ist so groß wie Hessen. Ja? Und die Ukraine ist jetzt flächenmäßig nach Russland das mit Abstand größte Land Europas. Also du brauchst natürlich Unmengen von diesen Systemen hier, wenn du ernsthaft sowas wie einen Schutzschild schaffen willst. Da sagt dir jeder, das geht nicht. Das Einzige, was gehen würde, wäre, dass die NATO sagt, sie macht im Westen der Ukraine eine No-Fly-Zone, also eine Flugverbotszone und schießt dann quasi von Polen, von Rumänien aus alles ab, was da fliegt. Und dann könnten die Ukrainer ihre Luftverteidigungssysteme in den Osten an die Front stellen. Das würde die weit nach vorne bringen, würde aber die NATO dann in dem Moment zu einer Kriegspartei machen und das ist ja immer wieder ausgeschlossen worden.
Krisenherd der Woche.
Unsere vorherige Folge in der letzten Woche war kaum erschienen. Da hat sich der Nahe Osten wieder ein Stück mehr einem Flächenbrand genähert. Am vorigen Wochenende 300 Drohnen und Raketen aus dem Iran sind auf Israel niedergegangen. Israel konnte sie zwar alle abfangen, aber die Sorge vor einer Eskalation war trotzdem groß, denn es war der erste direkte Angriff des Iran auf Israel. Und es gab schnell Stimmen, die gesagt haben, was, wenn es beim nächsten Mal 2000 Drohnenraketen sind. Es gab Stimmen, die gesagt haben, Teheran arbeitet immerhin an einer eigenen Atombombe und Israel hat sie bereits. Es gab Warnungen, dass ein Krieg zwischen Iran und Israel da in der Region innerhalb von 24 Stunden ganze Städte wie zum Beispiel Dubai zerstören könnte. Und das wäre ja nicht nur ein heftiger Schlag gegen die Influencer-Community. Also, wie kam es zu dieser Eskalation? Wir machen schnell einen Schnelldurchlauf. Also, seit Ausbruch des Gaza-Krieges hat sich der Konflikt Israels auch mit der Hisbollah verschärft, also der pro-iranischen Miliz, die vor allen Dingen im Libanon sitzt. Und die hat sich dort in einer Pufferzone eingerichtet und hat während des gesamten Gazakrieges jetzt den Norden Israels beschossen. 60.000 Menschen oder noch mehr können seit einem halben Jahr nicht in ihren Häusern leben, sind evakuiert worden. Und nun, Anfang dieses Monats, hatte Israel seine Chance gesehen, die Hisbollah zu schwächen. Er hat da von einem Treffen gehört im iranischen Konsulat in der syrischen Hauptstadt Damaskus, wo sich Führungsleute der iranischen Revolutionsgarden getroffen haben, also direkte Kontaktleute der Hisbollah. Und Israel hat also dieses Konsulat beschossen und zerstört. Und dabei sind 7 Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden gestorben. Und es war klar, Iran würde zurückschlagen, hat auch sehr schnell Vergeltung angekündigt. Und das war die, die nun am vorigen Wochenende kam. Und zwar einerseits massiver als gedacht. Mehr als 300 Raketen und Drohnen. Und das Historische eben, der Iran greift zum ersten Mal direkt Israel an. Und jetzt am Freitagmorgen dieser Woche gab es dann die Meldung, es habe Angriffe von Israel auf den Iran gegeben. Der Iran hat offiziell dementiert, dass es da einen feindlichen Raketenangriff gab, hat aber bestätigt, dass es kleinere Flugobjekte abgeschossen hat über Isfahan. Da gibt es unter anderem einen Militärkomplex und eine Urananreicherungsanlage. Berichte über Schäden gab es zunächst nicht. Also eine sehr unübersichtliche Lage, was sollen wir sagen. Aber für etwas Klarheit können wir dann doch sorgen, nämlich mit einigen Hintergrundinfos zum Iran und zu dem Konflikt. Und darüber habe ich mit einer der führenden Iran-Expertinnen in Deutschland gesprochen. Ich begrüße jetzt Azadeh Samiri-Rath. Sie ist Vizechefin der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Frau Samiri-Rath, Sie sind bei der SWP vor allem Iran-Expertin, haben zuletzt vor allem viel über die innenpolitische Lage im Iran publiziert. Deshalb erstmal vielleicht für die Nicht-Iran-Experten unter unseren Hörern, wer konkret, also welche Menschen, welche Gruppierungen treffen eigentlich im Iran so eine weitreichende Entscheidung?
Das ist in erster Linie der sogenannte Revolutionsführer Ayatollah Khamenei. Der ist mit Abstand die mächtigste Institution im Staat. Und das sind aber vor allen Dingen auch die sogenannten Revolutionsgarden mit ihren sogenannten Rutz-Brigaden in der Region, die also für solche Auslandseinsätze auch zuständig sind. Der Präsident und das Kabinett, die haben Mitgestaltungsmöglichkeiten, aber er ist eben nicht die entscheidende Figur. Letztlich wird die Entscheidung eben an der ganz hohen Staatsspitze getroffen und das ist der 85-jährige Revolutionsführer Khamenei.
Nun ist es so, dass im Nahostkonflikt insgesamt viele Menschen in Deutschland den Eindruck haben, die Wurzeln liegen da ewig zurück, da spielen die Folgen der Kolonialzeit eine Rolle, Sunniten gegen Schiiten, Juden gegen Araber, alles ein unauflösbares Knäuel. Aber im Fall vom Iran gegen Israel ist es ja gar nicht so. Vor der sogenannten Islamischen Revolution 1979 bestanden ja ganz gute Verbindungen zwischen Iran und Israel. Ne? Wie kam es eigentlich in so kurzer Zeit seit 79 zu so einer Erzfeindschaft?
Das ist richtig. Also vor 79 in der Schah-Zeit gab es ja recht gute Beziehungen zu Israel. Das hat sich nach 79 mit der Übernahme der Islamisten im Grunde fundamental verändert. Das war auch eine Möglichkeit der neuen gegründeten Islamischen Republik, sich auch deutlich abzugrenzen, beispielsweise von der persischen Monarchie, der so ein bisschen vorgehalten wurde auch, dass sie ein westlicher Verbündeter war, jemand, der quasi auch die Interessen der muslimischen Welt ausverkauft. Und hier gab es eben auch ideologisch, propagandistisch die Möglichkeit, sich als der Unterstützer der Palästinenser aufzuspielen. Und so ist es sehr schnell dazu gekommen, dass man diplomatische Beziehungen abgebrochen hat, dass man auch die Israel-Feindschaft zu einer festen Säule der Ideologie und der eigenen Identität gemacht hat.
Und worauf gründet es historisch? Also ist das auf fruchtbaren Boden gefallen oder haben die das regelrecht rangezüchtet?
Es gibt sicherlich auch historische Wurzeln hier, aber man muss schon sagen, dass gerade Antisemitismus in der breiten iranischen Gesellschaft gar nicht so verbreitet ist. Also gerade auch im Vergleich zum Beispiel mit anderen arabischen Staaten. Und hier gibt es ja auch keinen großen Zuspruch beispielsweise für den Angriff Irans auf Israel.
Genau, das ist was, was vielleicht einigen auch schon aufgefallen ist. Also wir haben jetzt viel über Russland immer gesprochen und dass da weite Teile der Bevölkerung hinter dem Kriegskurs von Putin stehen. Und im Iran fällt das nun alles in eine Zeit, wo wir die Proteste sehen gegen die Regierung seit dem Tod der jungen kurdischen Iranerin Jina Mahsa Amini. Seitdem stand ja regelrecht schon im Raum, wackelt vielleicht sogar das Mullah-Regime. Was versprechen sich dann die Mullahs davon?
Es gibt sicherlich sehr großen Applaus innerhalb der eigenen Basis. Also dieses System hat ja sicher auch eine Unterstützungsbasis. Sie repräsentiert nur eben nicht die breite Bevölkerung. Die breite Bevölkerung ist hier aber für die iranische Führung nicht relevant. Das haben sie oft genug gezeigt. Das sehen wir im Moment auch. Im Zuge dieses Angriffs auf Israel sehen wir eine weitere Verschärfung innenpolitisch, also ein noch schärferes Vorgehen gegen Frauen, denen vorgeworfen wird, die Kopftuchpflicht nicht konsequent einzuhalten, aber auch ein schärferes Vorgehen gegen Medienanstalten, gegen einzelne Aktivistinnen, alle, die sich öffentlich, beispielsweise über soziale Medien, kritisch äußern zu diesem Angriff auf Israel. Das heißt, für diesen Staat ist die Bevölkerung hier überhaupt nicht relevant. Das ist keine Größe, mit der man rechnet. Es geht vor allen Dingen um die eigene ideologisierte Basis, um eine neue Generation auch, muss man sagen, radikaler Kräfte in Iran. Für die stellt das Ganze ja einen großen, auch propagandistischen Erfolg dar.
Jetzt würde mich noch interessieren, was steckt für eine Motivation dahinter? Weil es ist ja der Eindruck, der jetzt im Westen entstanden ist, schon abgewogen worden. Wie kann man einerseits so reagieren, dass es ein Zeichen von Stärke ist, aber andererseits so, dass man wohl auch signalisiert, dass man es nicht weiter eskalieren will? Wie fest musste denn Israel bei seinem Angriff auf dieses Konsulat mit einer Reaktion aus dem Iran rechnen? Also war das ein Risiko, was ganz klar im Raum stand, dass die dann zurückschlagen müssen?
Das war ein Risiko, das im Raum stand, aber es ist mitnichten so, dass Iran hätte zurückschlagen müssen. Ich glaube, dass sich hier einfach auch die regionalen und internationalen Bedingungen in einer Art und Weise verändert haben, die auch Einfluss hat auf innenpolitische, sicherheitspolitische Entscheidungsprozesse in Iran, was solche Konfliktrisiken anbelangt. Wir haben es heute mit einem deutlich weniger risikoaversen, deutlich selbstbewussteren Iran zu tun. Und das hat mit dem außenpolitischen Aufwind Irans zu tun in den letzten Jahren. Man fühlt sich hier in einer Position der Stärke. Man hat das Gefühl, dass sich hier auch global die Ordnung gerade in eine Richtung verschiebt, die Irans Vorstellung einer postwestlichen Welt sehr stark entgegenkommt. Dass man hier starke Verbündete hat, unter anderem in Russland und in China. Und das ist ja die große Gefahr, die wir im Moment sehen. Wir haben es eigentlich mit einem Iran zu tun, der deutlich eigentlich auf Gefahr läuft, seinen eigenen außenpolitischen Handlungsspielraum massiv zu überschätzen. Das ist das eigentlich Gefährliche, glaube ich, in dieser Situation, dass wir es deshalb eben auch mit einem sehr viel risikobereiteren Iran zu tun haben.
Und das ist auch der Grund, warum Sie sich dann doch entschieden haben, das war ja ein relativ massiver Schlag, das so groß dann doch zu machen.
Der Schlag war ja begrenzt und kontrolliert, weil es im Grunde genommen immer noch nicht wirklich im iranischen Interesse ist, eine direkte, größere militärische Eskalation mit Israel einzugehen. Aber der Schlag nichtsdestotrotz war eine klare Grenzverschiebung und wir erleben ja seit dem 7. Oktober eine Grenzverschiebung nach der anderen. Das heißt auch, dieses lange gehegte, wenn man so will, Abschreckungsgleichgewicht ist völlig aus den Fugen geraten und das macht die Situation aber so labil. Also immer die Frage für jeden Akteur, wie weit muss ich, wie weit darf ich eskalieren, ohne dass es zu einer größeren Eskalation kommt. Und das sind Dinge, die sehr, sehr schwer einzuschätzen sind, die immer mit Fehlkalkulationen einhergehen können. Und daher ist diese derzeitige Situation auch so brandgefährlich.
Update bitte.
So, das war der Blick in den Iran. Und bevor ich wieder in die Ukraine zu Andreas Niesmann schalte, wollen wir noch schnell nach Israel blicken. Da geht ja der Beschuss auf Israel, unter anderem aus dem Libanon, geht weiter. Auch der Gaza-Krieg geht weiter. Es gab in dieser Woche aber auch neue, indirekt geführte Verhandlungen mit der Hamas, die ja immer noch so rund 100 israelische Geiseln in ihrer Gewalt hat, wobei unklar ist, wie es denen geht. Bei diesen Verhandlungen soll die Hamas den Vermittlern jetzt einen Gegenvorschlag für einen Geiseldeal vorgelegt haben. Da geht es um mehrstufiges Verfahren einer Waffenruhe, einer allmählichen Räumung und einer allmählichen Freilassung der israelischen Geiseln im Austausch gegen palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen. Eine reine Freilassung der Geiseln gegen Gefangene hatte die Hamas zuvor abgelehnt. Es soll eben auch jetzt um militärischen Rückzug gehen. Die Zahlen, die die Hamas-Vertreter da genannt haben, haben Israel aber etwas schockiert. Das klang nicht mehr so, als ob tatsächlich noch, wie vorher gedacht, knapp 100 der rund 130 im Gaza Streifen verbliebenen Geiseln am Leben sind. Zugleich wächst innerhalb Israels die Kritik an der Regierung Netanyahu. Und über all das habe ich gesprochen mit Yair Moses, dessen Eltern am 7. Oktober von der Hamas aus dem Kibbutz Nir Oz nahe der Grenze zum Gazastreifen entführt worden sind. Yair ist 50 und IT-Spezialist. Sein Vater Gadi ist in der Geiselhaft 80 Jahre alt geworden. Er hat vorher sein Leben lang als Bauer im Kibbutz gearbeitet und nun ist Gadi über 6 Monate verschollen. Und ich habe mit seinem Sohn Yair darüber gesprochen und ich habe ihn außerdem gefragt, welche Forderungen haben die Angehörigen eigentlich an die israelische Regierung und was denkt er vom Krieg in Gaza? Herr Moses, wann haben Sie zuletzt von Ihrem Vater gehört?
On December 19, Islamic Jihad released a video when we saw him speaking, and this is the only sign of life that we have. We don't know when it was taken.
Das einzige Lebenszeichen ist ein Video, das die Terroristen Mitte Dezember veröffentlicht haben und das ihn zeigt. Aber wir wissen nicht, wann oder wo es aufgenommen wurde. Schon darin sah er abgemagert und erschöpft aus. Er sah 10 Jahre älter aus als vor 6 Monaten. Wir sind in großer Sorge, auch weil Hamas keinerlei Hilfsorganisationen zu den Geiseln lässt.
Nun wurde auch ihre Mutter Margalit am 7. Oktober entführt. Sie gehörte zu den Geiseln, deren Freilassung Israels Regierung Ende November mit der Hamas ausgehandelt hat. Im Gegenzug sind damals palästinensische Straftäter ja entlassen worden. Wie geht es ihrer Mutter heute?
Meine Mutter wurde 49 Tage lang in den Tunneln in Gaza festgehalten. Sie ist sehr krank, braucht Medikamente und deshalb war sie zu unserem großen Glück unter den Ersten, die freikamen. Inzwischen konnte sie sich von der Entführung erholen, wobei sie immer noch medizinische und psychologische Hilfe bekommt.
Was hat sie Ihnen über die Geiselhaft erzählt?
Sie war die ganze Zeit in den unterirdischen Tunneln ohne frische Luft. Es war sehr schwül und stickig. Es gab keine Sanitäranlagen, kaum Essen und kaum Medizin. Auch aus anderen Quellen wissen wir, dass es vor allem den alten Menschen gesundheitlich sehr schlecht geht. Wir wissen, was den jungen Frauen angetan wird und dass die jungen Männer gefoltert werden, weil die Hamas jeden Mann unter 50 als Soldaten betrachtet.
Und die Angehörigen der Geiseln haben sich ja organisiert und die treten auch gemeinsam auf, zum Beispiel in Gesprächen mit der Regierung oder in Auslandsdelegationen. Es kamen ja zum Beispiel auch welche nach Deutschland, um eben auf das Schicksal der Geiseln aufmerksam zu machen. Oder sie gehen gemeinsam auf Demonstrationen. Haben Sie eigentlich das Gefühl, dass die Angehörigen auch nach einem halben Jahr noch denselben Blick auf die Krise, auf den Krieg haben, dass sie noch dieselben Forderungen haben? Also sprechen Sie noch mit einer Stimme?
Es gibt für jede Sichtweise ein paar radikale Stimmen. Einige sagen, wir müssen die Kampfhandlung einstellen und nur noch unsere Leute heimbringen. Andere sagen, wir müssen den Krieg fortsetzen, bis die Hamas erledigt ist, selbst wenn wir dafür das Leben der Geiseln riskieren. Einig sind wir uns darin, dass wir alles dafür tun müssen, um sie nach Hause zu holen. Dazu gehört, dass die Armee alles tut, was sie kann. Aber dazu gehören auch Verhandlungen. Allein mit Militärgewalt nach Rafah zu gehen, wird die Geiseln noch nicht zurückbringen.
Was könnte denn noch getan werden?
Ich bin kein Politiker oder General, aber es ist deren Job, die Geiseln zu befreien. Sie versprechen uns nun seit einem halben Jahr, dass ihr Vorgehen Hamas dazu bewegen wird, aber das stimmt offensichtlich nicht. Das zeigt, dass wir umdenken müssen. Und was die internationale Ebene angeht, die arabischen Staaten müssen dazu gebracht werden, den Druck auf die Hamas zu erhöhen oder auf Katar, damit es seine Unterstützung für die Terroristen einstellt. Darauf muss die gesamte Welt hinwirken, vor allem mit ökonomischem Druck.
Es gibt ja weltweit Rufe nach einem Waffenstillstand in Gaza. Was sagen Sie dazu?
But everyone who supports ceasefire need to understand that whenever the Israeli people will back to Israel, all the kidnapped.
Wer diese Forderung an Israel richtet, muss wissen, sobald die israelischen Geiseln wieder zu Hause sind, endet der Krieg. Sofort. In diesem Krieg ging es Israel nie darum, Gaza zu besetzen. Israel hat Gaza seit 18 Jahren verlassen. Mit dem Geld, das seitdem aus aller Welt dorthin geflossen ist, könnte Gaza ein Paradies sein. Stattdessen hat die Hamas Tunnel gebaut, sich für den Angriff auf Israel aufgerüstet und ihre Führer sind davon reich geworden. Nur die Menschen in Gaza hatten nichts davon. Dass auch so viele Menschen in der westlichen Welt, deren Werte Israel teilt, das nicht sehen oder wissen, schmerzt mich.
Israel, also Israels Regierung, wird ja vor allem für die Härte kritisiert, mit der der Krieg in Gaza geführt wird. Also ohne Rücksicht auf Zivilisten. Es sind schon Vertreter von Hilfsorganisationen getötet worden. Wie verfolgen Sie das?
Israel will nicht, dass Menschen getötet werden. Aber wenn wenn zwischen zivilen Häusern Raketen auf uns als israelische Zivilisten abgefeuert werden, müssen wir diese Infrastruktur zerstören. Kein Land der Welt würde sich damit abfinden, ständig mit Raketen beschossen zu werden, nur weil sie zwischen Häusern abgeschossen werden. Das müssen wir dem Rest der Welt besser erklären. What we need to explain the world. If someone go to a village in Germany, you know, I came from, I was born and raised in Kibbutz Nirod. Ich bin in diesem kleinen Kibbutz geboren und aufgewachsen, ein Dorf mit 400 Einwohnern. Ein Viertel von ihnen wurde am 7. Oktober getötet oder entführt. Stellen Sie sich vor, jemand würde ein Dorf in Deutschland überfallen und ein Viertel der Einwohner umbringen oder entführen. Das Leben in dem Kibbutz ist sehr familiär. Zwei meiner besten Freunde wurden an jedem Samstag ermordet. Sie waren für mich keine Klassenkameraden, sondern wir standen uns näher als Brüder. Du kannst dir das nicht vorstellen, bis es dir zustößt. Und deshalb ist es mir sehr wichtig zu betonen, Israel versucht nur, die Entführten wieder heimzubringen. Das ist es, worum es in Gaza zurzeit geht.
Ukraine-Update. Ja, soviel zu den News aus Nahost. Aber ich schalte mich jetzt wieder zu Andreas nach Kiew. Wir haben ja nicht jeden Tag jemanden in der Ukraine vor Ort. Andreas, Olaf Scholz hat ja von den iranischen Angriffen auf Israel erst im Flugzeug nach China erfahren, aber gerade in der Luft, und er musste dann vor Ort in China die ganze Zeit mindestens zwei Themen parallel beackern. Wie ist das jetzt bei euch, bei Habeck? Hat da der Nahe Osten bei eurer Reise eigentlich eine Rolle gespielt?
Nicht wirklich, muss man sagen, oder bislang jedenfalls nicht. Natürlich ist der Iran und ist der Konflikt etwas, das ja auch alles überlagert. Es gibt eine Angst, eine Sorge der Bundesregierung vor diesem Flächenbrand, dass diese ganzen Konflikte sich zu einem größeren Konflikt aufwiegeln. Es ist natürlich so, dass Russland und der Iran auch verbündet sind. Also viele von diesen Drohnen, die hier nachts die Menschen in der Ukraine in Angst und Schrecken versetzen, sind ja diese Shahed-Drohnen aus iranischer Bauart zumindest. Ich glaube, die werden inzwischen auch in Russland montiert, aber das ist eine iranische Entwicklung. Also insofern spielt es sicherlich schon auch eine Rolle, aber hier geht es einfach um drängendere Probleme, die die Ukrainer einfach vor Ort haben.
Aber gleichzeitig ist Habeck nicht nur als Vizekanzler da, sondern auch als Wirtschafts- und Energieminister letztlich, habe ich hier auf Fotos gesehen.
Ja, natürlich, das ist so, und das spielt bei Habecks Besuchen ehrlicherweise, egal wo der hinfährt, immer auch eine Rolle. Also es gibt eigentlich keine Auslandsreise, wo der nicht irgendwie mal so ein Solarkraftwerk oder irgendwie eine Wärmepumpe, hätte ich jetzt fast gesagt, also irgendwas Erneuerbares eröffnet, in Betrieb nimmt. Das war auch hier schon ein Thema auf der Reise. Einerseits muss man sagen, natürlich einfach aus Klimaschutzgründen, und die Ukraine ist, also es würde einfach auch wenig Sinn machen, wenn die Ukraine, die schon noch auch viel auf Kohle und Kernkraft setzt, wenn jetzt Dinge kaputt gehen, einfach irgendwie wieder Kohlekraftwerke aufbaut. Das will man auch aus deutscher Sicht irgendwie verhindern. Und die Ukraine selber hat aber auch Bock drauf, es nicht mehr zu machen und auf Erneuerbare umzustellen. Und das aus einem ganz interessanten Grund. So ein Kohlekraftwerk ist irgendwie schnell kaputt gemacht, und da kann man dann sehr viel Erzeugungskapazität ausknipsen mit einem Angriff. Wenn man das aber auf Solarmodule oder Windräder verteilt, dann ist das viel resilienter, weil das einfach dezentral ist, dieser erneuerbare Ansatz. Also insofern ist das ein Thema, was hier auch sicherheitspolitisch diskutiert wird. Und wir waren in einer Schule, die auch in Irpin, den Namen kennt ja der eine oder andere noch, das ist so eine Vorstadt von Kiew in der Reihe mit Butscha und Hostomel. Das war in den ersten Kriegstagen ein großes Thema. Da fanden ja die Kämpfe um Kiew statt, und da wurde diese Angriffswelle gebrochen. Dann war die Stadt besetzt eine Weile von den Russen. Nachher tauchten da ja diese schrecklichen Foltergeschichten und die umgebrachten Zivilisten auf. Und da waren wir in der Schule, die damals zerstört worden ist. Die hat man jetzt wieder aufgebaut, auch mit Hilfe der deutschen Solarindustrie, und diese Schule quasi weitgehend unabhängig vom Energienetz hier gemacht oder vor Blackouts. Ne? Also da wurden Solarpaneele aufs Dach geschraubt und ein dicker Batteriespeicher dahin. Und also die Schule kann jetzt quasi auch bei einem Stromausfall weiter unterrichten. Solche Geschichten, die macht er schon auch. Aber es geht natürlich auch darum, einfach mit den Menschen mal zu reden. Und wenn man dann in so einer Klasse ist, das sieht alles aus wie bei uns, die Kids sehen genauso aus wie bei uns, picklige Teenager, und dann packen die aber ihre Geschichten aus, und da gefriert dir wirklich das Blut in den Adern, wenn sie da erzählen, wie das war, als dieser russische Angriff kam und sie geflüchtet sind und ihre Kolonne unter Beschuss kam und da Menschen in den Autos gestorben sind, und das sind echt so 11-, 12-Jährige, die haben das alles mitbekommen, die haben das voll mitgeschnitten und verarbeiten das jetzt, und Also da läuft einem schon ein kalter Schauer den Rücken runter. Das unterscheidet sich dann doch von Berliner Schulen ziemlich.
Jetzt hast du gesagt, es ist eine kleine Wirtschaftsdelegation dabei. Das ist klar, betrifft zum einen die Rüstungsindustrie, aber ansonsten, man kann sich gar nicht vorstellen, dass da deutsche Firmen Interesse dran haben, in dieses noch im Krieg befindliche Land zu investieren. Es gab ja auch mal einen Aufruf schon mehrfach von deutschen Politikern, die deutsche Wirtschaft soll da sich beteiligen. Da denke ich mir immer, naja, da ist wohl der Wunschvater des Gedankens oder wie ist das bei den Unternehmen, die jetzt bei euch dabei sind?
Ja, ganz so ist es nicht. Also natürlich ist es so, dass jeder Wirtschaftslenker sich das sehr genau überlegen wird. Gehe ich hier hin? Wie hoch ist das Risiko? Wird mir meine Sache vielleicht kaputt gemacht? Die Bundesregierung hat aber eine Sache gemacht, um das so ein bisschen anzutreiben oder da so ein bisschen Incentives zu setzen. Und zwar, es gibt ja diese deutschen Investitionsgarantien, also dass die Bundesregierung eine Investition im Ausland quasi absichert für den Fall, dass sie ausfällt. Normalerweise gibt es das nicht für Krisengebiete. Das hat das Wirtschaftsministerium aber extra für die Ukraine quasi ausgesetzt. Das heißt, du kannst als Mittelständler hier irgendwie investieren und bekommst eine staatliche, eine von der Bundesregierung abgesicherte Garantie, falls dann das Ding doch kaputt geht oder halt zerstört wird in diesem Krieg. Und da machen erstaunlich viele Unternehmen von Gebrauch. Allein im letzten Jahr waren es, glaube ich, 22. Das waren die meisten Kreditgarantien an der Zahl, die überhaupt vergeben worden sind. Und ich glaube, vom Volumen her war es die Nummer 5, also auch nicht so schlecht. Und dann wird hier immer so ein Argument gebracht, ja, das ist so ein bisschen eine Wette auf die Zukunft, ja. Also man geht davon aus, dass die Ukraine ja ein Markt ist, der in Richtung Europa strebt, ein künftiger EU-Staat ist. Ja, also ich persönlich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern und da werden polnische und französische Landwirte auch noch viel Ärger und Theater machen. Aber nichtsdestotrotz kann das schon sein, dass das dann ein Markt ist, der sich hier entwickelt und der interessant ist für Unternehmen. Und jetzt gerade ist der Zeitpunkt für den Einstieg halt sehr günstig, ne? Also wenn man jetzt hier ist und Geschäft aufbaut, baut und so, dann hat man später ein Advantage. Und das gucken sich natürlich auch viele der Wirtschaftslenker an und sagen, na, also den Zeitpunkt will man auch nicht verpassen, an dem man hier reingeht. So, das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen die Gemengelage.
Die K-Frage.
Ja, unsere Hörer wissen es schon, keine Habeck-Reise ohne Kanzlerfrage. Also, so ist es auch jetzt wieder. Wir hatten ja zuerst gesagt, jetzt lass doch mal den Vizekanzler ins Kriegsgebiet reisen und nicht schon wieder über dieses lästige Thema sprechen. Aber es ist tatsächlich derzeit so, in verschiedenen Medien wird spekuliert, wer die Grünen in die nächste Bundestagswahl führt. Also, ich kann erstmal zur Einführung sagen, formal ist es so geklärt und das ist auch die gültige Beschlusslage bei den Grünen. Nachdem das beim letzten Mal ja so nicht wirklich im Einvernehmen, wie sich dann im Nachhinein rausgestellt hat, zwischen Robert Habeck und Annalena Baerbock verlaufen ist.
Das ist ein schlimmer Euphemismus.
Ja. Es hieß ja, die klären das unter sich, ne? Die beiden damaligen Parteichefs. Wir alle erinnern uns, Annalena Baerbock hat sich auf die Frauenquote berufen und das ist bei den Grünen nun mal so, dass die vorgeht bei allen Listenplätzen, auch beim Spitzenplatz. Nachdem das also nicht wirklich einvernehmlich war, gibt es jetzt den Beschluss des Bundesvorstands, dass beim nächsten Mal ein Mitgliederentscheid vorgenommen werden soll. Also alle grünen Mitglieder und Karteileichen dürfen abstimmen und dann wird derjenige, der gewinnt, oder diejenige Kanzlerkandidatin. Nun ist es aber so, dass da dran geschraubt und geackert wird. Ja, die Spatzen pfeifen es hier schon von den Dächern. Zum Beispiel der nette Kollege Christoph Hickmann, viele Grüße, hat einen Spiegel-Leitartikel geschrieben mit der Überschrift Habeck muss es machen. Sehr wortgewaltig, ich habe aber im Grunde nur drei Argumente gefunden. Erstens, Baerbock spricht nur die grüne Nische an, da landen sie wieder bei 15%. Zweitens, Habeck hat genügend Distanz zu seiner eigenen Partei, um auch für grün ferne Menschen wählbar zu werden. Und drittens, Habeck ist sowohl Scholz als auch Friedrich Merz im zeitgemäßen Auftritt weit überlegen. So. Das ist also jetzt die Ausgangslage und wie die Debatte so läuft.
Ja, Hickmann hat mit jedem seiner Punkte recht. Könnt's abkürzen. Ja,
das sagst du. Nun ist aber die Frage. Das sag ich. Nun ist aber die Frage, was sagt Habeck?
Ja, Habeck sieht es genauso.
Okay, lieber Hörer, bis nächste Woche.
Habeck sagt, ihm fallen noch 20 andere Punkte ein. Nein, natürlich äußert er sich dazu nicht. Er äußert sich da auch in den vertraulichen Gesprächen nicht zu. Das ist, glaube ich, ehrlicherweise auch eine Debatte, die für ihn gerade zu Unzeit kommt. Er kann das gerade nicht so richtig gebrauchen. Gleichwohl atmet er nach meiner Beobachtung mit jeder Faser seines Körpers aus, dass er das jetzt werden will. Und er hat ja auch in der Süddeutschen Zeitung diesen Satz dann gesagt, als er dann jetzt darauf angesprochen wurde, auf diese Diskussion, die Kollegen da alle losgemacht haben, hat er ja gesagt, es gäbe da eine fast logische Konstellation. Das hat er nicht weiter ausgeführt, aber logische Konstellation heißt ja, naja, er ist der Vizekanzler, also der Obergrüne im Kabinett, also wer, wenn nicht er? Und ehrlicherweise logisch finde ich es auch deshalb, weil sie ja jetzt ihre Chance hatte und sie hat es wirklich maximal vergeigt aus einer idealen Ausgangsposition. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Es tut mir leid, Annalena Baerbock, aber es ist so. Also ich glaube, er will es. Das Problem, was er hat, ist, dass sie es wahrscheinlich auch will.
Ja.
Und keiner will dieses Mitgliedervotum in Wahrheit haben, weil dann müssten sie sich gegenseitig mit Schmutz beschmeißen. Dann hätte man so Vorwahlkampf wie in den USA. Das will irgendwie auch keiner.
Ja, die Grünen sind ja da auch und traumatisiert. Das gab es ja schon mal. Spitzenduo damals. Und Claudia Roth ist leider, obwohl sie dachte, sie ist die beliebteste Grüne. Und viele Delegierte dachten das auch immer, aber bei den ganzen Parteimitgliedern ist sie leider hinter Trittin und Katrin Göring-Eckardt und Renate Künast Vierte geworden und das war wirklich der Anfang vom Ende ihres Parteivorsitzes und das befürchten die sowas, so eine Demontage befürchten die schon auch jetzt, wenn es Annalena gegen Robert geht, ne?
Ja, das ist immer die Gefahr, die mit so einem Votum einhergeht, klar, ne? Da wünscht man sich dann nachher, dass man so ein Votum hat von irgendwie 56 zu 44, so, dann sind alle irgendwie glücklich, ne? Aber das kannst du halt nicht garantieren vorher, das kann halt auch deutlicher ausfallen. Ich glaube eigentlich, dass das Szenario für viele Grüne ist, dass es dazu nicht kommt, aber die Wahrheit ist, das Votum wird nur dann nicht kommen, wenn Annalena Baerbock zurückzieht. Weil das Robert Habeck zurückzieht, das glaube ich nun dieses Mal nicht. Also ich glaube auch, es werden viele sie drängen, es zu lassen. Und sie geht irgendwie davon aus, hört man, dass sie dann doch bei der Basis beliebter ist und da vielleicht die größeren Chancen hat. Klammer auf, aus meiner Sicht ist sowas überhaupt nicht prognostizierbar. Ich weiß es ja noch von der SPD, bei den GroKo-Voten, da gab es eigentlich immer, waren sich alle sicher, das wird ganz knapp und dann war es eigentlich nie knapp. Das ist dann eine Wundertüte aus meiner Sicht. Da wäre ich an Baerbocks Stelle mir gar nicht so sicher, ob die Basis nicht nachher sich doch anguckt, wer die besten Chancen hat. Also das ist irgendwie ein bisschen tricky. Aber was ich mich eigentlich frage, ist, was soll eigentlich ihre Erzählung sein? Also was ist ihr Narrativ, mit dem sie dann ins Rennen geht? Ja, ich habe es damals schon versemmelt und deswegen brauche ich jetzt eine zweite Chance.
Naja, sie könnte natürlich also auch so rum argumentieren, dass sie sagt, der Habeck hat sich doch völlig unmöglich gemacht. Der ist der verhassteste Politiker bei allen, die nicht Mitglied der Grünen sind. Der ist Mr. Heizungsgesetz. Ja, der ist das Gesicht der Verbotspartei und des Scheiterns der Ampel, könnte man entgegenhalten.
Naja, wobei sie ja auch polarisiert, aber klar, er hat seine Hater, hat er sich auch hart erarbeitet in dieser Legislatur, das muss man sagen, da hätte sie dann sogar einen Punkt. Aber er wird ja dann entgegnen, naja, aber ich habe es ja durchgestanden, ja, ich bin durch dieses Stahlgewitter irgendwie durchgegangen und alle Beliebtheitsrankings, die man so sieht, das wird ja heute schon immer abgefragt, ne, also wie ist das in der Dreierkonstellation Merz versus Scholz und dann versus Habeck oder versus Baerbock und da schneidet er halt auch immer besser ab, das heißt, das Argument, der ist verbrannt, kann sie eigentlich
aber
auch nicht ziehen.
Aber weißt du, apropos Umfragen, wer der beliebteste grüne Bundesminister ist, Ministerin, jetzt, damit er nicht Lisa Paus ausschließt.
Der war nicht schlecht. Cem Özdemir.
Richtig. Ne?
Ja.
Aber gut, der will Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden. Das ist natürlich besser als Kanzler.
Das sagt ihr alle immer. Habt ihr dafür Beweise?
Also wir warten mal ab. Die nächste Wahl ist die Europawahl am 9. Juni. Und da ist es so, da haben die Grünen beim letzten Mal vor 5 Jahren 20,5% geschafft. Ja, also da sind sie in Umfragen zurzeit weit entfernt von. Und alles, was drunter liegt, wird dann den Pfeil bei den Balken nach unten zeigen lassen. Also
ist ein bisschen gemein für Habeck und Baerbock, weil das war ja damals ihr großer Erfolg auch, ne? Diese 20%, die sie als Vorsitzende da eingefahren so haben, haben sich ja für gefeiert. Aber so ist es im Leben. Ja,
ja, so ist es immer. Deine früheren Erfolge sind deine größten Feinde.
Das letzte Wort.
So, liebe Freunde, das war es schon für diese Woche. Ich habe eine lange Dankesliste diese Woche. Wir danken Yair Moses mit vielen Grüßen und den besten Wünschen nach Israel. Wir danken Asadeh Samiri Rad von der SWP und wir danken unserem Producer Bastian Buck. Und wir danken natürlich Ihnen allen da draußen fürs Zuhören.
Außerdem denken Sie bitte daran, wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Bitte gehen Sie doch auf www.rnd.de/gun und geben Sie 2 Stimmen für uns ab. Für diesen kleinen Podcast hier in der Kategorie Information und wenn Sie mögen auch für unseren kleinen Ableger True Crime Politik in der Kategorie Spannung. Ich sag Tschüss aus Kiew und wir hören uns nächste Woche wieder aus Berlin.
Und damit wir die FDP-Position zum Thema Ukraine-Krieg einfrieren, zumindest mal kurz hören, hat das letzte Wort in dieser Woche Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Wissen Sie, Sie können auch ein fieses Butterbrot einfrieren, was nach 20 Jahren, wenn es auftaut, ist es immer noch ein fieses Butterbrot.